Gemeinsam Gottes Wort aufschlagen, und zwar im Lukas-Evangelium. Wir haben letzte Woche den Beginn gemacht, wie Günther uns schon daran erinnert hat, und ihr werdet sehen, wir beginnen oder fahren fort in Kapitel 3 heute Morgen. Der Grund ist nicht, dass Kapitel 1 und 2 nichts zu bieten hat, sondern Adventszeit steht an, und das sind gute Texte, auf die wir uns nochmal ausrichten wollen in der Adventszeit, und deswegen machen wir jetzt mit Kapitel 3 weiter und kommen darauf zurück später. Aber lasst uns lesen und dazu auch nochmal aufstehen, dass wir gemeinsam hören aus Lukas 3, erste 20 Verse. Aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war und Herodes Vierfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Vierfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis, und Lysanias, Vierfürst von Abilene. Unter dem Hohenpriester Hannas und Kaiphas geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Landschaft am Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Worte Jesajas, des Propheten: Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Jedes Tal wird ausgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden, und das Krumme wird zum geraden Weg und die Holperigen zu ebenen Wegen werden, und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Er sprach nun zu den Volksmengen, die hinausgingen, um von ihm getauft zu werden: Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Früchte und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Volksmengen fragten ihn und sprachen: Was sollen wir denn tun? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Wer zwei Unterkleider hat, gebe dem ab, der keins hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, um getauft zu werden. Und sie sprachen zu ihm: Lehrer, was sollen wir tun? Er aber sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist. Es fragten ihn aber auch Soldaten und sprachen: Und wir, was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen: Tut niemand Gewalt und erpresst niemanden und begnügt euch mit eurem Sold. Als aber das Volk in Erwartung war und alle in ihrem Herzen wegen Johannes überlegten, ob er nicht etwa der Christus sei, antwortete Johannes allen und sprach: Ich zwar taufe euch mit Wasser, es kommt aber ein Stärkerer als ich, und ich bin nicht würdig, ihm den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Seine Worfschaufel ist in seiner Hand, seine Tenne zu reinigen und den Weizen in seine Scheune zu sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Indem er es nun auch mit vielem anderen ermahnte, verkündigte er dem Volk gute Botschaft. Herodes aber, der Vierfürst, der von ihm zurechtgewiesen wurde wegen der Herodias, der Frau seines Bruders, und wegen alles Bösen, das Herodes getan hatte, fügte allem auch dies hinzu, dass er Johannes ins Gefängnis einschloss. Soweit Gottes Wort. Amen. Ihr dürft euch gerne wieder setzen. Vielleicht kennt ihr Menschen, und ich rechne mich unter diese Menschen, wenn ihr mich etwas schon kennengelernt habt, die manchmal zu lange Einleitungen machen, bevor sie zum eigentlichen Punkt kommen. Meine Frau könnte davon sicherlich einiges berichten, in meinem Fall. Und vielleicht, als ihr gerade diesen Text gelesen habt, ist euch aufgefallen, wie Lukas dieses Kapitel beginnt. Es ist eine ungewöhnlich lange Einleitung. In Versen 1 bis 2 beginnt er in diese lange Beschreibung, in diese Datierung zu gehen. Er benennt die politischen Regierungsverhältnisse, also er sagt erst einmal, wer ist eigentlich in der Regierung, und dann auch die religiösen Herrscher oder die religiöse Leitung. Er nennt den römischen Kaiser Tiberius, beginnt also ganz oben, den judäischen Statthalter Pontius Pilatus, den kennen wir aus dem Leidensweg Jesu, den galiläischen Fürsten Herodes und seine Dynastie und dann die Hohenpriester Hannas und Kaiphas. Okay, aber Lukas ist nicht einfach einer, der zu lange Einleitungen macht, weil er nicht zum Punkt kommen will, denn wir denken nochmal zurück an dieses Vorwort von letzter Woche. In den ersten vier Versen in Kapitel 1 Es geht ihm um einen historischen Bericht. Und tatsächlich ist diese Beschreibung hier ganz wichtig, um vieles andere im Neuen Testament zu datieren, weil es ist sehr klar festlegt, wo wir uns hier befinden. Aber es geht ihm eben auch um Ereignisse, die Gottes Plan erfüllen. Es geht ihm nicht nur um Datierungen, sondern was wird datiert? Es ist Gottes Rede, die hier einschlägt. Zu diesem Zeitpunkt geschah das Wort Gottes zu Johannes. Das finden wir auch immer wieder im Alten Testament, diese Redewendung vom Gottes Wort als geschehen. Es geschieht. Es kommt zu den Propheten. Gott spricht und er spricht nie zu spät und er kommt nie zu spät. Gottes Timing ist immer perfekt, weil Gott ein zeitloser Gott ist. Gott steht außerhalb der Geschichte. Wir sind Teil der Geschichte. Wir sehen nicht den Anfang. Wir sehen auch nicht das Ende. Wir sind mitten in der Geschichte. Gott steht außerhalb der Geschichte und so ist sein Timing perfekt. Das gilt immer, aber besonders auch in diesen Umständen. Dazu gleich mehr. Aber Gottes Timing ist auch für dich und für mich immer perfekt. Ich muss sagen, dieser Text heute Morgen, und ihr habt es schon gehört, ist ein ernüchternder Weckruf. Es ist kein leichter Text. Und dieser Weckruf muss sein. Aber wenn Gott die Gelegenheit schenkt, dass wir gemeinsam auf sein Wort hören, und dafür haben wir das Privileg heute Morgen wieder, ist es immer die rechte Zeit. Und deswegen lasst uns darauf vertrauen, dass Gottes Timing auch für uns recht ist. Aber lasst uns jetzt auf diesen Text schauen unter drei Punkten. Erstens, Gott schafft ein neues Werk unter uns. Ich habe gerade schon gesagt, Gottes Timing hier ist perfekt. Und zwar, wenn wir in das erste Jahrhundert in der Region Palästina mal schauen, hier befinden wir uns, dann sehen wir eine verbreitete Endzeitstimmung. Wir sehen, im Judentum dieser Zeit gab es Sekten, es gab verschiedene Bewegungen. Manche davon lernen wir im Neuen Testament kennen, die Gottes Werk erwarteten. Die erwarteten, was wird Gott tun an seinem Volk? Es gab wechselnde fremde Herrscher über dieses Land. Gottes Volk befindet sich schon lange, zwar rückgekehrt aus dem Exil in Babylon, aber immer noch unter fremden Herrschern. Daran hat sich nichts wirklich geändert. Und die große Frage ist, wie wird Gott diese gigantischen Verheißungen, die er den Propheten, durch die Propheten an Israel gemacht hat, vor Hunderten von Jahren, wie wird er sie erfüllen? Wird er sie überhaupt erfüllen? Was wird aus Gottes erwähltem Volk, auf dem doch immer noch Gottes Verheißung liegt? Wird Gott widersprechen? Und vor allem, wo bleibt der Messias? Wenn wir das letzte Buch im Alten Testament lesen, Maleachi, gibt es da eine gewandte Spannung und dann schweigt Gott erst einmal. Und jetzt, also nach diesen paar hundert Jahren, tritt auf einmal dieser Johannes auf, in der Wüste, also ganz in der Manier eines Propheten im Alten Testament. Und er kommt hier mit den Worten aus Jesaja 40, die wir schon mal von Günther gehört haben, und jetzt nochmal in unserem Text, ihr findet es in Verse 4 bis 5, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade, gerade ist der Ruf. Es geht um Vorbereitung. Gott wird kommen, macht euch bereit. Wir werden heute Mittag wieder einmal, es ist eine Freude, Besuch bei uns zu Hause haben. Und samstags ist es so, wenn wir sonntags Besuch haben, dann ist der Samstag, der sowieso immer den Charakter einer Vorbereitung für uns als Familie hat. Man bereitet sich auf Sonntag vor, es muss vieles gemacht werden. Und wenn dann auch noch Besuch kommt, ist es alles noch etwas gespannter. Und bei uns im Hause Damaschke um 22.30 Uhr samstagabends kann es sein, dass es immer noch ziemlich heftig hergeht. Also wenn Besuch kommt, meistens bereiten wir uns irgendwie darauf vor. Oder wir können auch an dieses Bild denken von einem Staatschef, der empfangen wird, dem der rote Teppich ausgerollt wird, vielleicht nicht bei jedem Anlass, aber es ist ein bekanntes Bild. Man bereitet sich auf wichtige Gäste vor, das ist uns allen klar. Wie viel mehr Vorbereitung aber braucht es, wenn wir uns auf Gottes Kommen vorbereiten wollen? Gott kommt also, um ein neues Werk zu vollbringen. Und wenn wir dann mal einmal auf Jesaja 40 wieder schauen, und ich ermutige euch wirklich, wenn ihr Zeit habt diese Woche, lest einmal von Jesaja 40 an, eigentlich bis zum Ende des Buches, bis Kapitel 66. Da sehen wir verschiedenste Bilder davon, was Gott machen wird an seinem Volk in dieser letzten Zeit. Er macht zum Beispiel den Weg durch die Wüste frei. Das ist ein Bild. Er bringt lebendiges, fließendes Wasser in die Dürre. Er macht holpriges Land zur Ebene. Oder er bringt Licht aus der Finsternis. All das sind Bilder, Zum Beispiel auch die eherne Tür, die zerbrochen wird. All das sind Bilder, die uns zeigen, Gott wirkt aufs Neue und er wirkt auf unvorhergesehene Weise. Er wirkt auf so eine Weise, wie es Israel noch nicht gesehen hat. Und was beinhaltet dieses Wirken? Wenn wir bei Jesaja lesen, sehen wir, Gott wird über Israel herrschen. Er wird sich als Herrscher erweisen. Er wird sich als Herrscher erweisen, indem Israels Feinde ihnen unterworfen werden. Und nicht nur ihre Feinde, sondern besonders auch deren Götzen. Das heißt, Gott wird sich erweisen als der wirklich Gott ist. Der heilige Israel, sagt Jesaja immer wieder. Der heilige Israel ist der eine Gott. Er wird überwinden, er wird retten, er wird siegen. Und natürlich im Alten Testament finden wir den Exodus, den Auszug aus Ägypten, als das Motiv, wie Gott gerettet hat. Das ist den Israeliten immer im Sinn. Und dieses Bild wird eigentlich weitergeführt in Jesaja als sozusagen das Modell, wie Gott noch einmal einen Auszug schaffen wird, aber einen viel größeren Auszug. Gott selber wird kommen und wird sein Volk trösten, wie wir in Jesaja 40,1 gelesen haben. Und dann lesen wir da, die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch wird es miteinander sehen. Gott selber. Das Größte, was passieren kann, ist Gott selber kommen. Und vielleicht habt ihr gesehen, im Lukas-Text sehen wir, dass es eine Offenbarung nicht der Herrlichkeit, sondern des Heils Gottes gibt. Lukas nimmt diesen Text zur Grundlage, aber sagt, das Heil Gottes wird offenbart werden. Ja, wie offenbart sich Gottes Herrlichkeit, also seine Majestät, seine Pracht, seine Fülle, seine ganze Vollkommenheit in seinem Heil, in seiner Rettung, seiner Befreiung, seinem Erbarmen. Und wenn das passiert, wird es nicht nur für Israel erschütternd werden und für Israel eine Befreiungstat werden, sondern eben auch für die anderen Nationen, die wir auch bei Jesaja immer wieder sehen. Auch andere Nationen werden es sehen und kommen und sagen, hier ist wirkliche Rettung. Der Gott Israels allein ist Gott. Also es kommt Johannes der Täufer und sagt, das passiert jetzt. Das befindet sich jetzt in Erfüllung. Es befindet sich im Prozess, zur Vollendung zu kommen. Alles, was wir hier in Jesaja 40 bis 66 lesen, beginnt heute, hier und jetzt. Und Johannes sagt, dass er der Ankündigende ist. Und wir sehen später, dass er sagt, er ist nicht der Kommende, aber er ist der Ankündigende. Er soll den Weg vorbereiten. Was also ist seine Botschaft? Wie sollen sich die Leute vorbereiten? Das führt uns schon zu unserem zweiten Punkt, unserem Hauptpunkt. Gott ruft uns zur Buße auf. Wir sehen, Gott wirkt ein neues Werk und das ist unmittelbar gebunden daran, was Johannes verkündigt, und zwar eine Bußpredigt. In Vers 3 steht, dass Johannes die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden predigt. Es gab unter den Juden Taufrituale für die sich dem Volk angeschlossen haben, die von außen kamen, also Nicht-Israeliten, die erkannt haben, der Gott Israels ist der wahre Gott und ich will mich ihm anschließen. Proselyten, wie sie manchmal genannt werden. Und die mussten also sich einer Reinigung unterziehen, weil sie waren zeremoniell unrein, sie gehörten nicht zum Volk Gottes, also mussten sie gewaschen werden, um zum Volk hinzugerechnet zu werden. Aber jetzt ist natürlich der Skandal, dass Johannes sagt, ihr müsst alle euch dieser Reinigung unterziehen, das ganze Volk. Und das bedeutet, es steht schlecht um das Volk. Es steht schlecht um das Volk. Johannes bringt zuallererst einmal eine schlechte Nachricht. Keiner von uns mag schlechte Nachrichten. Wir alle können uns vielleicht an das letzte Mal erinnern, wo wir eine schlechte Nachricht empfangen haben. Nachrichten wie, dass jemand gestorben ist, dass wir eine Diagnose haben, die ernsthaft ist, dass etwas Krisenhaftes sich in der Welt zugetragen hat. Diese Dinge, die uns erschüttern, Dinge, die uns den Boden unter den Füßen wegziehen wollen, Dinge, die uns verzweifelt machen. Wir wollen diese Botschaften eigentlich vermeiden. Und dann kommt es zu unserem Vermeidungsverhalten, dass wir manchmal sogar so ungern eine schlechte Nachricht hören, dass wir lieber in einer Illusion leben. Wir reden uns lieber etwas ein, was uns ein besseres Gefühl gibt, weil wir der Wahrheit nicht ins Auge sehen wollen. Aber Gott, wenn wir ihn ernst nehmen, schreckt uns in seinem Wort immer wieder auf und gibt uns schlechte Nachrichten, schlechte Diagnose. Er will, dass wir in der Wahrheit leben. Gott ist ein Gott, der uns nichts vormachen will. Er will, dass wir nicht in Lüge leben. Also was ist diese schlechte Nachricht, die wir hier sehen? Sie beginnen in Vers 7 damit, dass Johannes das Volk adressiert als Otternbrut, also Nachkommen von Schlangen sozusagen. Und wofür stehen Schlangen in der Bibel? Wir können jetzt so ein bisschen über die Assoziationen nachdenken. Die Bibel gebraucht ganz oft Bilder, die dann auch eine Bedeutung haben und diese Bedeutung setzt sich irgendwie fort. Wenn wir von einer Schlange in der Bibel lesen, denken wir relativ schnell an Satan selber, an das Böse selber. Und im Blick auf Vers 8 finden wir hier einen scharfen Kontrast, denn Johannes sagt, ihr seid die Nachkommen von Schlangen und was sagen sie selber? Was ermahnt er sie nicht zu tun? Er sagt, tröstet euch nicht, dass ihr Abrahams Nachkommen seid. Ihr könnt dazu gerne, ich habe es euch abgedruckt, auch nochmal Johannes 8 lesen, die Verse da, da passiert was sehr ähnliches, dasselbe Problem liegt dort vor. Johannes sagt also, ihr Leute, die Nachkommen Abrahams nach dem Fleisch, also die biologischen Nachkommen Abrahams, die ihr euch zu Gottes Volk rechnet, könnt ihr euch nicht einbilden, dass ihr Gottes Zorn nicht ausgesetzt werdet. Es ist leicht für sie zu sagen, die Nationen werden gerichtet werden, Gott wird es über die Feinde da draußen richten, aber ihr seid selber Teil des Problems. Und ihr könnt euch nicht trösten, dass ihr in der richtigen Familie geboren seid. Also er macht diese Einbildung zunichte, dass wir irgendwie uns so eine menschengemachte Sicherheit durch unsere Abstammung, durch unsere Privilegien zusammenbauen können. Er warnt vor einer Bequemlichkeit, er treibt sie heraus aus dieser Bequemlichkeit, er bringt sie in einen unsicheren Stand, er bringt ihnen eine schlechte Nachricht. Und er ruft zur Umkehr auf und lässt dabei niemanden aus. Und wir sehen hier, die Volksmengen sind adressiert, die Zöllner, die Soldaten. Bei Matthäus lesen wir zusätzlich von den Pharisäern. Sein Punkt ist, keiner kann sich diesem Urteil entziehen. Alle stehen unter Gottes allgemeinem, universalen Gericht. Die Bibel lehrt, dass Gott ein Richter ist. Das ist eine grundsätzliche Botschaft der Bibel. Nicht nur im Alten Testament, sondern ganz genauso klar im Neuen Testament. Und dass Gottes Gericht seine alleinige Verfügung ist, weil er es ist, der das Recht hat, über unser Leben zu richten. Und das bedeutet, ihm ist nicht egal, was wir machen. Das bedeutet, unsere moralischen Entscheidungen, unsere Lebensstilentscheidungen, unsere Entscheidungen, wie wir denken und wie wir reden und wie wir handeln, sind Gott nicht egal. Es gibt ein gutes Buch, es gibt im Englischen und ich glaube, jetzt ist es auch im Deutschen. Das trägt diesen etwas vielleicht provokanten Titel, aber doch sehr, im Englischen würde man sagen, es ist ein Eye-Catcher. Es lenkt unsere Aufmerksamkeit darauf und es sagt, interessiert sich Gott dafür, mit wem du schläfst? Und das Buch handelt um die ganze Frage Sexualität und Ehe und so weiter. Und die Antwort ist ja. Die Antwort ist ja. Gott interessiert sich für unsere Sexualität. Gott interessiert sich für unsere Lebensentscheidungen. Gott interessiert sich dafür, was wir tun und was wir nicht tun. Weil unser Leben findet vor ihm statt. Und er ist der, der das Urteil in der Hand hat. Und in unserer Zeit ist das das Allereinfachste für uns. Und es passiert automatisch, weil wir Teil dieses Denkens sind, dass wir annehmen, dass unser moralischer Kompass irgendwie für uns selbst eigentlich programmierbar ist. Wir können für uns das selbst festlegen und dann oftmals mit diesem Zusatz, solange es niemand anderen irgendwie stört, ist es letztlich meinem eigenen Urteil unterworfen. Aber das ist nicht die Vorstellung der Bibel. Das ist eine gefährliche Annahme. Und die zweite Problematik, die vor allem für uns Christen eine sehr große Problematik ist, ist die Gefahr, uns etwas darauf einzubilden, dass wir durch unseren äußerlichen Stand, wir sind Teil der Gemeinde, wir gehören zur Kirche, wir sind in der richtigen Familie aufgewachsen, dass wir dadurch doch irgendwie noch Vorteile haben. Wir verneinen das alles sofort, wenn wir das hören. Natürlich verneinen wir das, weil wir wissen, es ist falsch. Aber diese Annahme schleicht sich sehr leicht in unsere Herzen ein. Vielleicht bilden wir etwas uns darauf ein, wir gehören zur Gemeinde, die die richtigen Sachen verkündigt und wir gehören zur Gemeinde, wo die Bibel ernst genommen wird. All diese Dinge zählen am Ende nichts an sich und für sich genommen. Wenn wir darauf letztlich unsere Hoffnung bauen, dann ist es eigentlich so, dass wir Gott spotten damit. Weil wir sagen eigentlich, dass er manipulierbar ist. Wir sagen, du musst es mir irgendwie erlauben, einen besseren Stand zu haben vor dir, weil ich diese äußerlichen Privilegien habe. Aber Gott ist nicht manipulierbar, er lässt sich nicht spotten, wie uns Paulus sagt. Also was sagt Johannes hier in Vers 8? Er sagt, Gott kann sich aus Steinen ein neues Volk berufen. Er sagt, bildet euch darauf nichts ein. Wenn Gott Nachkommen von Abraham schaffen will, kann er das aus Steinen tun. Das heißt, er nimmt jeden Blick auf ihre Abstammung weg und sagt, ihr müsst auf Gott selber schauen. Vor ihm steht ihr da. Und er ist fähig, sich ganz schnell ein anderes Volk zu bestimmen. Also vor Gott müssen wir uns verantworten. Und das ist der Kern von Johannes Botschaft. Und das ruft zu was auf? Zur Buße. Und das ist der Kern der ganzen Sache. Es ist eine Taufe zur Vergebung der Sünden durch Buße. Es ist eine Bußtaufe. Was ist Buße? Wir wollen uns da mit kurz einen Moment befassen, weil die Bibel gibt uns sehr viel Aufschluss darüber, was Buße wirklich bedeutet. Die Buße in der Bibel, und das ist auch der griechische Begriff, der dahinter steht, der uns darauf verweist, ist eine innerliche und äußerliche 180 Grad Kehrtwende weg von dem, was Gott missfällt, und hin zu dem, was Gott gefällt. Das heißt, es ist im Kern eine radikale Neuorientierung auf Gott hin, weg von den anderen Dingen, die uns von Gott fernhalten, und eine Neuorientierung auf ihn hin. Jemand hat es mal so kurz und knackig ausgedrückt, dass es mir immer hängen geblieben ist. Buße bedeutet schlicht und einfach aufzugeben. Buße bedeutet aufzugeben. Und was geben wir auf, wenn wir Buße tun vor Gott? Wir geben unsere angeborene Neigung auf, uns vor Gott zu rechtfertigen. Wir geben unsere Neigung auf, uns im Recht zu sehen und lassen Gott sein Recht zukommen. Wir stellen uns unter sein Urteil. Im Alltag ist es ja oft so, wenn wir uns vielleicht für kleinere oder auch größere Dinge entschuldigen, dann sagen wir Entschuldigung und wir sehen unseren Fehler ein. Und dann ist es immer so, dass wir gerne so eine Erklärung beifügen. Wir geben vielleicht eine Erklärung oder einen Kontext oder irgendwie den Grund, warum wir so gehandelt, hinbei, weil vielleicht stehen wir dadurch ein bisschen besser da. Vielleicht können wir es irgendwie doch ein bisschen weg erklären. Kommt euch vielleicht bekannt vor. Ich glaube, wir kennen es alle. Das Ding ist nur, vor Gott gibt es keine Erklärung. In den Sprüchen heißt es einmal, es gibt keinen Ratschluss und keine Einsicht vor Gott, sinngemäß. Es gibt vor ihm nichts, was wir erklären können. Buße tun heißt, dass wir eben nicht an dieser Gerechtigkeit festhalten, sondern dass wir sie loslassen und Gott sein Recht geben. Und das hat dann Konsequenzen für unser Leben, weil Buße ist letztlich eine konkrete Sache, eine praktische Sache. Und das sehen wir klar hier in unserem Bericht. Johannes malt es so klar dem Volk vor Augen, weil wir dreimal diese Frage sehen von dem Volk, was sollen wir tun? Er sagt, ihr sollt Buße tun, ihr habt falsch gelebt, ihr habt auf falsche Sachen euer Vertrauen gesetzt, tut Buße. Und sie sagen, was sollen wir tun? Und das hilft uns zu erkennen, was Buße überhaupt bedeutet. Also das erste Mal hier in Versen 10 bis 14 kommt die Frage in Vers 10, was sollen wir tun? Und das ist die Volksmenge, die hier fragen. Johannes antwortet darauf, wer zwei Unterkleider hat, gebe dem ab, der keins hat, und wer Speise hat, tue ebenso. Das heißt, was ist die Sünde, aus der Johannes hier rausruft? Das ist letztlich Lieblosigkeit. Das ist ganz grundlegend. Ihr schaut nicht auf das, was andere brauchen. Ihr seid nicht interessiert an eurem Nächsten. Buße tun bedeutet also hier nicht nur, schlechte Sachen zu lassen, sondern auch gute Sachen zu beginnen. Es ist nie immer nur etwas Negatives, sondern es ist auch etwas Positives. Im Alten Testament zeigt Gott immer wieder, und das ist wirklich erstaunlich, wenn man mal etwas länger Zeit auch in diesen teilweise langen Büchern im Alten Testament verbringt, wie groß Gottes Sorge ist für Gerechtigkeit gegenüber den Armen. In Sprüche 14,31 heißt es, wer den Geringen unterdrückt, verhöhnt den, der ihn gemacht hat. Also, es ist letztlich nicht Verhöhnung gegen andere, sondern gegen Gott selbst. Aber ihn ehrt, wer sich über den Armen erbarmt. Also Johannes Aufforderung ist nicht abhängig davon, wie viel Geld die Leute haben, sondern ihr alle steht in der Schuld eures Nächsten, großzügig zu sein. Das ist das Erste. Das Zweite ist die Zöllner, die fragen, was sollen wir tun? Zöllner oder Steuereinnehmer, müssen wir vielleicht kurz erklären, waren in diesem Kontext, ihr wisst es vielleicht schon, äußerst unbeliebt. Absolut unbeliebte Leute, vor allem unter den Juden. Es gab verschiedene Steuern in diesem System. Es gab verschiedene direkte Steuern und es gab indirekte Steuern, die dem Volk auferlegt wurden. Und vor allem diese indirekten Steuern machen diese Zolleinnehmer, die eben für diese indirekten Steuern verantwortlich sind und die dadurch praktisch ihren eigenen Standard nochmal den Leuten auferlegen können. Das macht sie so unliebsam. Und deswegen, weil sie praktisch als korrupt und betrügerisch angesehen wurden, wurden sie von den Juden als Räuber bezeichnet und sogar aus der Synagoge ausgeschlossen. Also interessant ist, dass es die Leute sind, die jetzt zu Johannes kommen und sich taufen lassen wollen. Sie sind diese Leute, die fragen, was soll ich tun? Und wir sehen bei Lukas immer wieder, er hat Interesse an diesen Randgruppen. Er hat auch Interesse an diesen Gruppen, die ausgeschlossen sind und eben auch den Zöllnern. Aber denken wir mal kurz darüber nach, was es für ein Äquivalent gibt für uns heute. Wir denken zum Beispiel mal an korrupte Politiker oder Betrüger in der Wirtschaft. Wer sich in diese ganzen Skandale einliest, ich bin nicht einer davon, aber im Prinzip die ganzen wirtschaftskriminellen Dinge, über die man immer wieder liest. Man muss nicht viel davon verstehen, um zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, ich habe null Sympathie für sowas. Wir haben null Sympathie und es gibt keine Ausrede für so ein Verhalten. Es ist sehr leicht, solche Leute abzulehnen. Korruption ist was, es stinkt, okay? Aber es sind gerade diese Leute, die so unbeliebt waren und die so offensichtliche Sünder waren, die fragen, was sollen wir tun? Und Johannes sagt, fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist. Er sagt, ihr sollt fair handeln in ihrer Alltagspraxis. Und dann als letztes die Soldaten, was sollen sie tun? Er sagt, tut niemand Gewalt an und erpresst niemanden und begnügt euch mit eurem Soll. Also auch dem Johannes gibt, also auch Johannes, auch den Soldaten gibt Johannes hier die Anweisung, die genau auf ihre Praxis, auf ihre Alltagspraxis passend ist. Er ruft sie genau zu dem Verhalten auf, das sie ändern müssen, was ihrem Stand entspricht. Dort, wo ihr seid, dort, wo ihr berufen seid, eure Arbeit zu machen, dort müsst ihr euch zu Gott kehren. Und hier ganz konkret, er warnt sie vor Gewalt, Erpressung von Geld, noch einmal, und ruft sie zur Genügsamkeit auf. Also ihr sollt zufrieden sein mit dem, was ihr habt. Immer noch relevant für uns heute. Und interessanterweise, all diese drei Aufrufe kommen aus den 10 Geboten selber. Du sollst nicht morden oder Gewalt antun. Du sollst nicht stehlen, andere erpressen. Und du sollst nicht begehren. Du sollst zufrieden sein. Also das sind diese Beispiele, die wir hier finden, für die Frucht, die der Buße würdig ist, wie Johannes das formuliert. Und schaut dazu nochmal auf Vers 8. Weil Gott ruft uns nicht einfach zur Ablehnung unserer Sünde auf, sondern eben auch zu Taten, die dieser Sünde entgegenstehen. Lehnt nicht nur das Alte ab, sondern geht neue Wege. Es ist ein Verhalten, das einer Sinneswandlung entspricht. Dieser Begriff im Griechischen Metanoia ist eigentlich vielmehr auf die innere Haltung auch bezogen. Also Metanoia ist der Begriff für Buße und es bedeutet eine innere Umkehr. Ich ändere mein Denken. Und die Frage ist also, zeigt dein Leben, deine Gedanken, deine Absichten, deine Worte, deine Taten, zeigt dein Leben, zeigt unser Leben, dass wir mit der Sünde gebrochen haben und dass wir Gott gehorchen wollen. Buße und Umkehr setzen also immer Gottes Gesetz voraus. Es gibt einen Maßstab und das wiederum, wie ich gesagt habe, bedeutet, wir leben nicht in einem moralisch luftleeren Universum, wo im Prinzip alles relativ ist. Gott ist der Schöpfer und vor ihm musst du dein Leben verantworten. Es steht vor einem persönlichen Gott. Ja, ich kann keine Schuld letztlich haben gegenüber einem unpersönlichen Konzept oder einem Konstrukt oder einem Objekt, sondern es ist ein persönlicher Gott. Wie es aus Beziehungen uns klar ist, sobald wir in einer Beziehung sind, gibt es Verantwortung in dieser Beziehung gegenüber unseren Eltern, gegenüber unseren Ehepartnern, gegenüber unseren Kindern, gegenüber unseren Nächsten in der Gesellschaft. Es gibt Verantwortung, die wir zu tragen haben in Beziehungen. Und wie viel mehr ist es in der Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf? Ein Autor schreibt sehr passend, und das hat mir wirklich geholfen diese Woche, was noch einmal, was hinter dieser Buße steht, was überhaupt die Bedingung dafür ist. Er schreibt, die Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen sich Gott zuwenden, also Buße tun, ist, dass Gott nahe ist, dass seine Gegenwart unmittelbar hineinragt in die Zeit. Und das ist so entscheidend, weil unser Leben sich nicht abspielt, nur vor anderen, sondern unser Leben spielt sich ab vor unserem ständig unsichtbaren Zuschauer, der unsere Audienz ist. Wir leben vor ihm. Er ist da und er ist nahe. Und das ist, was David bewusst geworden ist, wenn ihr euch erinnert an seine Sünde. In Psalm 51 bekennt er seine Schuld in der Sache mit Bathseba und Uriah. Und da sagt er, gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Und das ist die Realisierung, die wir grundsätzlich brauchen. Gegen dich habe ich gesündigt. Ich habe mich gegen dich aufgelehnt. Und dann erst eröffnet sich ein Weg zurück zu Gott. Also lasst uns zum Ende dieses Punktes nochmal zurückkommen auf die Frage, was ist Buße? Johannes zeigt uns, dass Buße Umdenken, Umkehr ist. Also Bekehrung, wie wir es manchmal nennen. Es ist nicht nur Bekehrung, wie wir einmal Ja sagen zu Jesus und dann sind wir bekehrt und dann sind wir in diesem Stand. Nein, eine Bekehrung ist letztlich auch die Hingabe, die wir an Gott immer wieder tun. Wir bekehren uns immer wieder. Leider ist unser deutscher Begriff Buße, ich habe mir das nochmal ein bisschen angeschaut, und auch in anderen modernen Sprachen, ist der Begriff Buße sehr stark von diesen rechtlichen Dingen geprägt. Also eher dieses Abzahlen, wir denken an Bußgeld. Ein Bußgeld wird bezahlt, das braucht keine Sinnesänderung. Ich kann danach wieder zu schnell fahren. Also ich kann es einfach zahlen und dann ist Buße getan. Aber so ist es nicht mit der Buße, die die Bibel uns lehrt. Also dieser Begriff im Deutschen hat diesen Anklang von Sühne oder Wiedergutmachung. Aber das ist nicht Buße. Es beginnt in unserem Denken und es ist eine innere Verwandlung. Es geht um eine Hinwendung zu Gott. Und jetzt will ich euch was sagen, was ihr ganz wichtig festhalten müsst. Weil wir können durch unsere Buße letztlich nicht unseren Stand vor Gott sichern. Wir können niemals durch den Eifer, den wir zur Selbstverbesserung haben oder zur Optimierung oder zur neuerem Gehorsam, dadurch können wir niemals die Gunst Gottes empfangen. Unsere Hoffnung auf Vergebung und Versöhnung gründet nicht in unserer Buße und auch nicht der Qualität deiner Buße. Weil wir alle wissen, wie unvollkommen unsere Buße ist. Wir lesen das, was die Bibel darüber sagt und wir denken uns, wo genau sehe ich das in meinem Leben? Wo ist diese radikale Hinwendung an Gott? Und wenn ich mich darauf fokussiere, wenn ich darauf schaue, wenn ich immer nur noch tiefer reinbohre darin, wie sehr ich mich verbessert habe, dann ist es alles eine sehr wackelige Hoffnung. Wir werden immer unsicher bleiben. Gott allein letztlich muss die Schuld wegnehmen. Und dafür braucht es nicht nur eine Predigt, dafür braucht es mehr. Und das führt uns zu dem Letzten. Und zwar, dass Johannes zu einem Größeren uns hinführt. Er führt zu einem Größeren. Und das ist der letzte Punkt. Gott bringt uns Rettung durch Gericht. Also nach dem Gericht und der notwendigen Buße, die Johannes hier ankündigt, fragen sich die Leute, voller Erwartung, ist er der Messias? Das waren die Erwartungen damals. Die Erwartung war, der Messias wird kommen, der davidianische Herrscher, also der auf dem Thron Davids sitzt. Und Leute fragen sich jetzt, okay, ist der Typ, der so eine krasse Predigt hier uns bringt, ist es der Messias? Und Johannes verneint es sehr entschieden. Johannes ist nicht der Messias. Gut, es mir immer wieder selber zu sagen. Ich bin nicht der Christus. Aber Johannes der Täufer sagt es natürlich hier. Er sagt, ein noch stärkerer wird kommen und ich kann mich mit ihm nicht einmal wirklich vergleichen. Und Johannes gibt uns zwei Gründe. Zwei Gründe, warum Christus, also der Messias, besser ist. Warum? Erstens, der Messias kann wirkliche innere Verwandlung erzeugen. Und zweitens, er kann wahres Heil und mit dem Heil auch Gericht bringen. Das sind die zwei Gründe. Also beides deutet Johannes ja nur an. Er sagt, ich taufe euch mit Wasser. Ich taufe euch mit Wasser, das ist ein äußeres Zeichen. Ihr müsst dieses Prozedere untergehen, um zum Ausdruck zu bringen, dass ihr euch wirklich zu Gott hinwendet. Aber ich kann es euch nur ankündigen. Und ein Stärkerer wird kommen, der euch nicht nur mit Wasser tauft, sondern mit Heiligem Geist und Feuer. Was bedeutet das? Wir wissen natürlich, wenn wir weiterlesen bei Lukas, in die Apostelgeschichte gehen, im zweiten Kapitel, dass der Heilige Geist an Pfingsten kam und dass Jesu Jünger in der Kraft des Geistes hinausging, um das Reich Gottes zu bringen. Es ist der Heilige Geist, der das Werk des Messias an alle Enden der Erde bringt, um das Reich Gottes einzuläuten. Das ist der Heilige Geist, der kommt. Und deswegen ist Jesus stärker als Johannes, weil Johannes kann die notwendige Buße predigen, aber Jesus ist der, der Vollmacht hat, uns durch seinen Geist zu neuen Menschen zu machen. Und das ist, was der Heilige Geist in der Bibel tut. Der Heilige Geist ist der Handelnde in der Neuschöpfung aller Dinge, in der Wiederherstellung dessen, was die Sünde kaputt gemacht hat. Wir können unsere Sünde bekennen, aber damit ist es nicht getan. Es braucht den Geist, der uns neu macht. Wenn jemand in Christus ist, 2. Korinther 5, ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und das ist das, was der Geist schafft. Der Geist ist Gottes persönliche Gegenwart, die wiederherstellt, was durch die Sünde verloren gegangen ist. Und das ist, was Jesus allein bringen kann. Andernfalls bleibt unsere Buße eine tote Buße, wenn sie nicht durch den Geist belebt wird. Und das ist noch nicht alles. Jesus, also das war das Erste. Das Zweite ist, Johannes sagt, Jesus ist auch besser, weil er das Heil, also die Befreiung, die Errettung, die Neuschöpfung, die finale Neumachung aller Dinge nicht nur ankündigt, sondern selber bringt. Und zwar Heil und Gericht. Es heißt hier, er wird nicht nur mit Geist taufen, sondern auch mit Feuer. Und natürlich ist das eine der großen Fragen an diesem Text. Was genau bedeutet es? Es ist gut, dass wir mit Wasser taufen übrigens, wenn man sich das mal sehr bildlich vor Augen führt. Gut, dass wir mit Wasser taufen dürfen und nicht mit Feuer. Aber was bedeutet es, dass Jesus mit Feuer tauft oder dass der Messias mit Feuer taufen wird? Die Bedeutung ist nicht unmittelbar deutlich, aber es ist sehr gut möglich, dass damit eine zweifache Wahrheit zum Ausdruck kommt. Feuer ist ganz klar in der biblischen Sprache ein Begriff für Gericht. Am Ende von Vers 17 lesen wir von unauslöschlichem Feuer. Das ist auch aus dem Alten Testament. Unauslöschlichem Feuer, in dem die Spreu, also das, was nicht aus der Ernte ertragreich ist, also die äußere Schale der Frucht, die Spreu, also alle, die in dem Bild keine Buße tun und nicht diese Früchte bringen, die darin in unauslöschlichem Feuer enden werden. Und hier soll gesagt sein, ja, es gibt eine Hölle und ja, es gibt ewiges Verderben. Aber zweitens redet er hier auch von dem Weizen, also der guten Frucht, die dann in der Scheune gesammelt wird. Das ist, was wir wollen beim Dreschen. Wir wollen den Weizen, wir wollen nicht die Spreu. Feuer kann also entweder reinigen und läutern. Wir können uns Feuer vorstellen als etwas, was zum Beispiel Silber oder Gold reinigt, läutert. Oder es kann verbrennen und vernichten. Und Gottes Gericht ist notwendig. Aber die gute Nachricht ist, dass für alle, die mit Jesus durch Glauben verbunden sind, das Gericht schon vollendete Tatsache ist. Wir können als der Weizen das Dreschen überleben, weil Jesus am Kreuz diese Feuertaufe durch das Gericht schon für uns erfüllt hat. Und damit wird das Feuer für uns zu einem gnädigen Zeichen, weil das Evangelium, das Jesus bringt, wandelt das Gericht und die Gerichtsbotschaft für uns in eine gute Botschaft um. Weil wir nämlich geläutert und gereinigt werden, aber wir durch das Gericht durchkommen, weil Jesus schon durch das Gericht für uns gegangen ist. Das heißt, der alte Mensch wird abgetan, das Alte wird geläutert, das Alte wird gereinigt, aber durch Umkehr dürfen wir durch Jesus ins Leben eingehen. Jesus bringt uns Rettung durch Gericht und wir überleben das Gericht durch ihn. Und das ist, warum Jesus so wichtig ist. Das ist der Grund, warum Jesus so wichtig und so groß ist, weil er an unserer Stelle steht, weil er das Gericht für uns nimmt. Und deswegen gibt es auch Sinn, dass Johannes hier in Vers 18 als Prediger der guten Botschaft bezeichnet wird. Und wir denken uns vielleicht so, er hat ziemlich viel schlechte Sachen gesagt und wir haben mit schlechter Nachricht und schlechter Kunde begonnen. Aber in Jesus wird Gottes Gericht für uns zu einer guten Botschaft. Aber dass diese gute Botschaft in dieser Welt und in diesem Leben noch nicht vollkommen aufgeht, sehen wir hier nur angedeutet in Versen 19 bis 20, weil wir sehen, dass Johannes so sehr vom Gericht Gottes überzeugt war, dass er den Machthaber Herodes für seine Sünde, hier in diesem Fall sexuelle Sünde, zurechtgewiesen hat und dafür ins Gefängnis kam. Aber zum Schluss, der Dienst des Täufers zeigt uns heute Morgen, zeigt dir und mir Buße, ist absolut notwendig. Es ist absolut notwendig und es ist ewigkeitsentscheidend. Aber zur selben Zeit liegt unsere Zuversicht nicht begründet in der Größe oder in der Qualität unserer Buße, sondern in Jesus selber. Wir dürfen Buße tun im Vertrauen auf einen anderen, weil wir wissen, dass unsere Buße letztlich nicht das ist, was uns vor Gott gerecht macht. So notwendig sie auch ist. Und deswegen, wer auch immer du bist und wie auch immer du kommst, kehr um. Lass den alten Menschen und die Sünde zurück, die dich von Gott trennt. Beende deine Selbstrechtfertigungsmaßnahmen und finde in diesem Jesus das Heil. In einem stärkeren und besseren Jesus. Amen. Lass uns noch beten. Unser Gott und Vater, wir danken dir für dein Wort, das du vor 2000 Jahren gesprochen hast und das heute nichts in seiner Relevanz eingebußt hat. Und wir bitten dich, Herr, dass du dieses Wort tief in unsere Herzen eingräbst, dass du uns zu Leuten machst, die bußfertig sind, die uns angesichts deiner Gegenwart und Nähe auf die Knie werfen können und sagen können, du bist der Herr und nicht ich selber, dass wir loslassen, was uns trennt von dir und dass wir in Jesus dieses ewige Leben finden und dass unser Leben ihm gehören möge. Und das beten wir in seinem starken Namen. Amen.